Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Eine neue Folge erwartet euch zu einem Thema, das wir letzte Woche schon angerissen haben und mit dem wir bei weitem nicht fertig wurden. Und ich kann jetzt schon sagen, dass auch nach dieser Folge natürlich nicht alle Fragen geklärt, aber hoffentlich einige wichtige oder hilfreiche Anregungen mitgegeben sind. Hallo Stefan.
Hallo Manu.
Wir sind in der Staffel, die sich mit den großen Ideen und Konzepten, auch Weltanschauungen, Ideologien, Lebensentwürfen beschäftigt, die das Erbe des Christentums angetreten haben. Und es ist eigentlich spannend, dass wir gemerkt haben in dieser Staffel, alle Ideen, die wir aufgegriffen haben, also von, was hatten wir, künstlicher Intelligenz, Transhumanismus, Kapitalismus und so weiter. All diese Ideen sind einerseits ganz, ganz stark in den Vordergrund getreten in der Neuzeit und haben tatsächlich in einer immer stärker säkularisierten Öffentlichkeit auch die Stelle des Christentums eingenommen für viele Menschen. Andererseits ist immer in der Diskussion deutlich geworden, dass diese Konzepte auch ganz entscheidend vom Christentum irgendwie leben oder Dinge in ihren Blutkreislauf aufgenommen haben oder Anstöße, Motive, die aus dem Christentum kommen, manchmal in Abgrenzung vom Christentum, dass man versucht, sich davon abzuheben, aber damit natürlich immer noch bleibend abhängig bleibt von den christlichen Wurzeln. Und manchmal auch wirklich in ganz explizit oder implizit positivem Anschluss an das Christentum. Also weder, das haben wir ja beim Materialismus gehabt, weder die moderne Marktwirtschaft lässt sich denken ohne Rekurs auf das Christentum, die Christentumsgeschichte, die Reformationsgeschichte und so weiter, noch jetzt der Liberalismus mit dieser ganz stark gemachten individuellen Freiheitsidee, das sind immer auch Dinge mit verbaut, die aus dem Christentum kommen. Und wir möchten in dieser Folge ein bisschen stärker noch, als es in der letzten Folge möglich war, da haben wir sehr stark die Geschichte des Liberalismus auch aufgerollt und möchten hier stärker noch auf die religiösen Bezüge auch eingehen.
Ja, und wir haben gesagt, es sind zwei Aufgaben, oder, die wir jetzt mitnehmen in diese Podcast-Folge. Die erste Aufgabe ist mal der Frage nachzugehen, innerhalb einer liberalen Gesellschaft, welche Rolle kommt eigentlich einer christlichen Kirche darin noch zu oder überhaupt Religionsgemeinschaften zu? Das ist so die eine Frage. Und die andere Frage, die du gestellt hast, passt dazu ja sehr gut. Wie können denn eigentlich christliche Gemeinschaften ganz konkret mit den Anforderungen, die der liberale Rechtsstaat, die säkulare Gesellschaft, die freiheitliche Demokratie an sie stellt, überhaupt klarkommen?
Ja, und inwiefern sind entscheidende Impulse im Liberalismus auch irgendwo im Christentum verankert oder dafür anschlussfähig? Ich habe das ja eigentlich letztes Mal so ein bisschen anhand einer Selbstbeobachtung die Frage aufgeworfen. Mhm. Ich beobachte mich selber und merke, dass wenn wir über Religionsfreiheit reden, dass das für mich nicht eine Sache ist, die ich quasi einfach als Bürger der Schweiz irgendwie wichtig finde, sondern dass das etwas ist, ein Wert ist, den ich als Christ enorm wichtig finde. Genau. Und wenn man zurückschaut, ist das ja nicht selbstverständlich. Das wäre jetzt im Mittelalter oder noch für einen Luther oder so, wäre ja die Idee, dass jeder individuell seine Religion, ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff, seine Religion wählen kann, weil ich glaube, es gibt etwas Unverfügbares in der Religion, aber zumindest, dass der Gedanke, dass Religionszugehörigkeit nicht irgendwie von oben aufoktroyiert wird, sondern dem Lebensweg und Commitment des Einzelnen anbefohlen ist, das ist ja kein selbstverständlicher Gedanke.
Ja, und ich glaube, da sind wir schon auf einer ganz interessanten Spur, oder, wenn wir den reformatorischen Aufbruch nehmen, weil ein Teil davon wird da ja tatsächlich eingelöst. Also diese Idee, dass Glauben jeder nur für sich selbst kann. und dass keine Autorität deinen Glauben verbürgen kann, sondern nur du selbst mit deinem Gewissen vor Gott. Das ist tatsächlich etwas Urreformatorisches. Was daraus nicht abgeleitet worden ist, ist eine Gesellschaftsordnung, die jetzt sagt, okay, wir brauchen dazu liberale Voraussetzungen.
Ja.
Sondern im Gegenteil, oder? Wir hatten das cuius regio eius religio Prinzip, also quasi der Fürst eines Gebietes entscheidet über die Religion des Gebietes.
Ja.
Das ist die reformierte, die protestantische Ausgangslage, die man zunächst hat. Jetzt lass uns aber vielleicht mal einsteigen. Wir haben kurz skizziert, was ist eigentlich kennzeichnend für einen liberalen Rechtsstaat? Was ist kennzeichnend für eine liberale Gesellschaft? Wir haben gesehen, das hat wirtschaftliche Komponenten, das hat kulturelle Komponenten, politische Komponenten, aber eben auch religiöse. Die Religionsfreiheit, die positive und die negative, das haben wir alles besprochen. Und wir haben dann gesehen, das ist ja jetzt erstmal etwas, was für christlichen Glauben oder die Art und Weise, wie christlicher Glaube in der Gesellschaft Platz findet, eine Herausforderung auch darstellen kann.
Mhm. Mhm. Ja, mit großen Spannungspotenzialen, die in verschiedenen Nationen sehr unterschiedlich gelöst werden. Ja. Also zwischen Frankreich, Deutschland und Schweiz, um nur einige Nachbarstaaten und den eigenen zu nennen, gibt's ja schon ganz erhebliche Unterschiede. Und du hast letztes Mal noch über den Teich geguckt und die USA ins Spiel gebracht. Da sind die Verhältnisse nochmal anders und da werden die Spannungen nochmal anders zu lösen versucht.
Genau. Wir haben so ganz grob skizziert, dass wir gesagt haben, wir haben einerseits einen sehr religionsfreundlichen, Religionspluralismus fördernden Grundzug, der stark die positive Religionsfreiheit betont in den USA.
Mhm.
Wir haben das krasse Gegenmodell mit dem laizistischen Staatsverständnis in Frankreich. Wir haben diesen Mittelweg, den man vielleicht am ehesten so mit Deutschland und der Schweiz in Verbindung bringen könnte, wo man sagt, okay, wir haben starke Landeskirchen, die verbürgen eine gewisse staatstragende, solidarische Wirkung von Religion in der Gesellschaft. Das ist natürlich immer wieder auch umstritten, oder? Weil liberal ist das ja nicht, dass man gewisse Religionsgemeinschaften jetzt besonders privilegieren würde oder herausheben wird. Auf der anderen Seite auch ein sehr bewährtes System. Und das, was wir jetzt tun werden, ist nochmal rauszoomen auf die Grundfrage, welche Rolle soll denn eigentlich Religion in einem solchen liberalen Staatsgefüge überhaupt spielen? Da ist ein Denker ganz besonders wichtig und viel zitiert, das ist John Rawls.
Ja.
John Rawls hat im 20. Jahrhundert gewirkt, vor allem in der zweiten Hälfte, ist ganz bekannt für seine Theorie der Gerechtigkeit in den 70er Jahren geworden. Und John Rawls hat die Idee einer Öffentlichkeit, das übernimmt er von Immanuel Kant, wo er sagt, hatten wir das letzte Mal diese Aufklärungsidee, wage es, deinen Verstand zu gebrauchen, wo er sagt, die Öffentlichkeit ist eigentlich als liberale Öffentlichkeit dadurch gekennzeichnet, dass in ihr ein öffentlicher Vernunftgebrauch stattfinden soll. Das klingt jetzt so hochgestochen, öffentlicher Vernunftgebrauch. Gemeint ist damit, dass die Öffentlichkeit etwas ist, in der wir Argumente austauschen, Gründe nennen für Dinge, die wir richtig finden. Und Rawls geht einen Schritt weiter und sagt, es sind nicht irgendwelche Gründe, sondern es müssen vernünftige Gründe sein, also nachvollziehbare Gründe, jetzt auch unabhängig davon, ob ich an eine bestimmte Offenbarung, an ein bestimmtes heiliges Buch glaube. Es müssen Gründe sein, die unabhängig von meiner Religion oder Ideologie rein qua Vernunft nachvollziehbar sind.
Mhm, mh.
Und das, was in der Öffentlichkeit dann zählt, sind vernünftige Argumente. Und das bedeutet auch, dass jetzt religiöse Argumente oder quasi religiöse Argumente in einem öffentlichen Diskurs eigentlich keine Geltung beanspruchen dürfen.
Ja, das ist natürlich auch noch streng nach diesem aufklärerischen Diktum gedacht, dass die Vernunft das ist, was den Menschen auszeichnet, zum Menschen macht und was dem Menschen auch gemein ist. Darauf kann man sich allgemein berufen. Das ist nachvollziehbar. Da kann dann das stärkere Argument gewinnen und so. Oder da kann man sich drunter stellen unter diese vernünftigen Überlegungen. Und wenn jemand natürlich sagt, ja, es steht aber im Koran so oder es steht in der Bibel und irgendeinen Text zitiert, dann ist der natürlich für diejenigen, die dieser Religionsgemeinschaft nicht angehören und diese Texte nicht als verbindlich anerkennen, ist das überhaupt gar kein Argument. Ja, also was interessiert mich das denn? Es ist immer noch vielleicht sehr optimistisch gedacht im Blick auf die Vernünftigkeit des Menschen. Da können wir ja vielleicht einmal noch zurückkommen.
Aber ja, das müssen wir unbedingt besprechen, oder? Weil lass uns da vielleicht gleich anschließen, weil John Rawls ist ja in seiner Theorie der Gerechtigkeit geleitet von einem sehr rationalen, optimistischen Menschenbild, könnte man sagen. Die Grundidee funktioniert eigentlich so als Gedankenspiel, wo sagt, na ja, wie könnten wir denn eine gerechte und eine freie Gesellschaft einrichten. Mhm. Die Grundvoraussetzung ist, eine gerechte und eine freie Gesellschaft ist nicht dadurch gerecht, dass alle gleich viele Güter haben, sondern sie ist dadurch gerecht, dass wir Chancen haben, uns zu verwirklichen und niemand so wirklich ganz unter die Räder kommt.
Ja, ja, genau. Das, er hat das ja genannt, diesen Veil of Ignorance oder diesen Schleier der Maya. Also das Gedankenexperiment geht so, wenn wir jetzt in einem neutralen Grund quasi uns befinden würden, mit einer Augenbinde, die uns nicht sehen lässt, zu welcher Gesellschaftsgruppe wir eigentlich gehören oder in welche Gesellschaftsgruppe wir hineingeboren werden, dann müsste doch eigentlich jedes Subjekt, jeder Bürger, jede Bürgerin müsste sich doch für eine Gesellschaftsordnung aussprechen, in der eben nicht ungerechte Privilegien herrschen und die einen sich maßlos bereichern können, ohne dass andere die Chance haben, auch zum sozialen Aufstieg oder sich einfach in der die einen die anderen ausbeuten und die Ausgebeuteten keinerlei Gelegenheit haben, ihre eigenen Freiheiten in Anschlag zu bringen und daraus etwas zu machen, weil es könnte ja sein, wenn man jetzt eine solche Gesellschaft strickt, und es ist ja nicht so schwierig, sich das vorzustellen, weil je nachdem, wo man lebt, ist man weniger oder näher dran an diesen Ungerechtigkeiten, aber wenn man sich dafür aussprechen würde, dann könnte es nach seinem Gedankenexperiment ja sein, dass sich eben als mittelloses Bauernmädchen zur Welt komme oder als Angehöriger einer unterdrückten Gesellschaftsschicht und dann einfach die Arschkarte gezogen habe. Ja. Und das, also wenn ich ihn recht verstanden habe, dann soll das Argument oder dieses Gedankenexperiment soll dazu dienen, Verständnis und Zustimmung zu schaffen für ein Gesellschaftsmodell, das eben auf Chancengleichheit und Fairness beruht.
Genau, und diese Fairness soll darüber gewährleistet sein, dass diese Menschen, die sich über die Gesellschaftsordnung jetzt in diesem Gedankenexperiment unterhalten, noch nicht wissen, wer sie sein werden in dieser Gesellschaft. Also sie versuchen quasi Fairness herzustellen darüber, dass sie noch keine konkreten eigenen Interessen vertreten können, sondern sich an einem abstrakten Begriff von Gerechtigkeit und einer Idee von Fairness orientieren und sich fragen, naja, wenn es jetzt so ist, dass es mich übel trifft, kann ich damit leben? Wenn es so ist, dass ich Glück habe, reicht das? Und wie verteilen wir das möglichst fair? Es ist eigentlich die Idee, das, was wir öffentlichen Vernunftgebrauch bei Kant nennen, jetzt in ein Gedankenexperiment so einzuschließen, dass man sagt, nicht die jeweils egoistischen Interessen sollen dazu führen, wie wir eine Gesellschaft organisieren, also was jetzt ganz konkret die Verfassung sein müsste, der Rahmen, in dem sich Soziales abspielt, sondern eine dem übergeordnete, vernünftige Idee von Gerechtigkeit als Fairness.
Man kann das jetzt, wenn wir ja bei religiösen Bezügen sind, man könnte das jetzt durchaus auch christlich-biblisch stark machen und sagen, da ist doch irgendwie ein Grundzug der Gerechtigkeit mit verbaut, den man auch unter Berufung zum Beispiel auf prophetische Texte auch vertreten könnte. Also da ist ja jetzt in den alttestamentlichen Propheten Texten jetzt nicht unbedingt ein kommunistisches Bild vertreten, das allen gleich viel geben will, aber doch dieser Impuls, dass es nicht sein kann, dass reiche, privilegierte Menschen oder auch Könige oder Herrschende sich auf Kosten der Bevölkerung bereichern, und oft wird ja sogar dann das Heil und der Zuspruch Gottes abhängig gemacht von der Art und Weise, wie Israel mit den Ärmsten, mit den Witwen und Waisen umgeht. Und so.
Die Verbindung finde ich deswegen so interessant, weil eigentlich ganz ähnlich wie bei Paulus, auch von Rawls, nicht bestritten wird, dass es halt verschiedene Rollen in einer Gesellschaftsordnung gibt. Mhm. Also Paulus kann davon sprechen, dass jeder im Stand seiner Berufung bleiben soll, sogar so weit gehen, dass der Sklave halt ein Sklave bleibt. Und das dadurch relativieren, dass er vor Gott genau diesen Status aber nicht hat. Mhm. Da ist er Kind Gottes. Also er löst es quasi auf über diesen Dual. Rawls macht es rein innerweltlich, so dass er zunächst mal hinnimmt, okay, es gibt Hierarchien, es gibt Ordnungen, aber wie können wir sie so gestalten, dass sie für alle Beteiligten lebensmöglich und möglichst lebenswert sind?
Mhm. Mhm.
Jetzt, ich weiß nicht, wie geht's dir? Überzeugt dich dieses Gedankenexperiment?
Ja, das wollte ich jetzt genau auch fragen, weil ich da ein bisschen ambivalent bin. Also, oder ich würde so sagen, das Gedankenexperiment, die Überzeugungskraft dieses Experiments funktioniert nur, wenn man im Menschen, der dieses Experiment macht, bestimmte Qualitäten schon voraussetzt, nämlich eine Bereitschaft zur Solidarität, eine Empathie voraussetzt, dass ich, wenn ich mir dieses Gedankenexperiment mache, für mich hat das eine intuitive Kraft. Ich denke, ja genau, die Gesellschaft sollte so sein, dass keiner einfach aufgrund seiner Geburt und aufgrund seines Standes in einem System ist, in dem er keine Chance hat, halbwegs zu überleben oder keine Chance hat, seine Fähigkeiten und seine Selbstwirksamkeit und so auszuleben, in der er gar keine Selbstwirksamkeit hat und so. Das hat für mich völlig intuitive Kraft. Ja, so sollte es sein. Aber das setzt ja schon voraus, dass ich mich aus meiner konkreten Situation eigentlich ein Stück weit bereit bin, herauszureflektieren. Weil ich bin ja nicht, ich habe ja diesen Schleier der Maya nicht. Ich bin ja ein weißer Mann, der in, sag jetzt mal, bürgerlich untere Mittelschicht hineingeboren wird. Ich werde jetzt keine Millionen erben, aber ich werde wahrscheinlich, wenn ich nicht vom Schicksal völlig werde ich auch nicht in Armut enden oder so. Ich habe ja einen gewissen Stand, und wenn ich jetzt nur für mich argumentieren würde, dann, ich argumentiere ja nicht vom grünen Tisch aus, sondern würde ich sagen, nee, also ich bin ja schon positioniert, und dann müsste mich ja eigentlich nicht kümmern, wie es denen geht, die schlechter positioniert sind, es sei denn, ich habe in mir diesen Impuls, es sollte aber eine gerechte Gesellschaft sein. Und es gibt Menschen, die meine Privilegien nicht haben, und denen müsste man mindestens vergleichbare Chancen einräumen und so weiter. Weißt du, was ich meine?
Also ich habe auch ein Problem mit dem Rawls-Beispiel, das aber genau andersrum geht als dein Problem. Ja. Rawls würde sich jetzt wahrscheinlich gegen dich so verteidigen, dass er sagt, na, ist doch die Stärke meines Gedankenexperiments, dass du eben noch nicht weißt, ob du der weiße mittelständische Mann bist oder ob du vielleicht die Person bist, die besonders gefährdet ist, in der Gesellschaft unter die Räder zu kommen, oder sogar der weiße, reiche Großindustrielle sein könntest. Deswegen setze ich nur voraus, dass du rational handelst und quasi versuchst, deine eigenen Risiken zu minimieren, dann ist eigentlich alles schon gegessen. Und da würde ich sagen, naja, ist es wirklich so, wie Menschen funktionieren? Also, wenn ich mir jetzt so Abstimmungen anschaue in der Schweiz, Da wissen ja Menschen sogar schon, wo sie quasi gesellschaftlich hingehören. Aber sie haben ja sehr große Hoffnungen auf einen sozialen Aufstieg, auf eine Erbschaft, auf einen Lottogewinn oder irgendwas und stimmen ja meistens gar nicht so ab, dass das ihren Interessen, die sie real jetzt haben, wirklich entspricht. Sondern sie handeln so, dass sie eigentlich aus einer großen Hoffnung und Zukunftserwartung heraus abstimmen. Erbschaftssteuer, wie man Immobilien besteuert, was mit Wohneigentum ist, etc. pp. Oder das sind ja solche Beispiele. Und ich glaube halt, dass Rawls hier einen entscheidenden Fehler macht. Er setzt quasi voraus, dass wir mittels einer Rationalität entscheiden würden, die Risiken minimiert. Also, dass du eben Angst hast davor, ich könnte derjenige sein, der gesellschaftlich unter die Räder kommt. Mhm. Also muss ich abfedern, was es bedeutet, gesellschaftlich unter die Räder zu kommen. Aber es gibt ja auch die ganz andere Haltung, die sehr prägend ist in unserer Gesellschaft, und das ist dieses You only live once. Also, wenn ich weiß, ich habe nur dieses eine Leben, warum setze ich dann nicht alles auf die Karte, dass das auch möglichst großartig sein könnte? Also, dass ich gar nicht im Sinne einer allgemeinen Gerechtigkeit handeln will, sondern eher meine eigene Lust, meinen eigenen Spaß, meinen eigenen Nutzen maximieren will und quasi sage, ich gehe all in. Ich habe ja eh nur diesen einen Versuch.
Mhm, aber das meine ich ja eigentlich auch mit meinem Einwurf, dass das Experiment nur funktioniert unter Voraussetzung menschlicher Qualitäten, die man muss dann diskutieren, sind diese Voraussetzungen naiv oder ist das gerechtfertigt? Weil eben ich will auch sagen würde, wenn ich doch jetzt in einer Abstimmung in der Schweiz, wenn ich jetzt dafür abstimme, dass man zum Beispiel den Mindestlohn anhebt oder dass man mittellosen Menschen mehr Unterstützung zukommen lässt und so, dann tue ich doch, ich stimme ja meistens im Interesse der mittellosen Menschen ab oder der benachteiligten Menschen ab, aber ich tue das ja gerade nicht, weil ich befürchte, einmal zu diesen mittellosen Menschen zu gehören. Ich rechne eigentlich eher nicht damit. Ich tue das nicht, weil ich denke, ja, okay, also das ist ja gar kein Nutzenkalkül, mit dem ich abstimme. Ich rechne nicht damit,
Nutzenkalkül ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt bei dieser Frage, oder? John Rawls gibt uns quasi mit seiner Theory of Justice vor, dass es eine Fairness gibt, die nichts anderes braucht als ein rationales Nutzenkalkül. Mhm. Risiken meiden, Chancen nutzen, dann kommst du eigentlich raus bei einer liberalen Ordnung, die möglichst fair ist. Und dagegen gibt's natürlich wirklich berechtigten Einspruch. Ganz prominent ist dieses Böckenförde-Diktum. Lass mich das einmal kurz im Zusammenhang vorlesen, weil es wird immer nur verkürzt wiedergegeben. Böckenförde stellt sich quasi der Ausgangslage, dass er sagt, naja, wir brauchen den liberalen Rechtsstaat, aber der liberale Rechtsstaat kann nicht aus sich selbst heraus all das gewährleisten, was er braucht. Also quasi eine Gegenposition auch zu Rawls. Und er formuliert das so. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist der bekannte Teil.
Genau.
Das ist das große Wagnis, dass er um der Freiheit willen eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Mhm. Also es bedeutet, der liberale Rechtsstaat ist darauf angewiesen, dass du selbst als Bürger eigene moralische Intuitionen, eigene moralische Kernbestände mit einbringst, die dieses Zusammenleben erst zu einer Gemeinschaft machen und nicht zu einem quasi Trade-off. Und dann sagt er, andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwangs und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und auf säkularisierter Ebene in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat. Das bedeutet, er braucht es unbedingt, der liberale Rechtsstaat. Also der braucht diese Intuition. Er kann sie aber nicht verorten, er kann sie nicht verwalten, er kann sie nicht selbst erzeugen, ohne dass er selbst aufhört, ein liberaler Rechtsstaat zu sein, oder?
Ja.
Und das ist doch jetzt die ganz spannende Frage, wie soll ein solcher liberaler Rechtsstaat jetzt mit Religion, mit religiösen Intuitionen, mit Menschen und Weltbildern umgehen? John Rawls sagt uns dazu, naja, ganz einfach so, dass alle Menschen alle ihre besten Intuitionen gerne einbringen dürfen in den gesellschaftlichen Diskurs, in die Politik, aber halt nur so, dass es öffentliche, vernünftige, nachvollziehbare Gründe sind, die sie zur Sprache bringen. Also ich mache ein Beispiel dafür. Ich kann nicht sagen, wir müssen Armut bekämpfen, weil in der Bibel steht, dass es Gott nicht gefällt, wenn die Armen ausgebeutet werden. Das wäre kein zulässiges Argument nach John Rawls. Wenn ich das so formulieren möchte, dass es in einer liberalen Gesellschaft Platz hat, dann müsste ich vielleicht sagen, Armut ist etwas, was nicht nur Arme betrifft, sondern letztendlich unser Zusammenleben gefährdet, weil es sozialen Frieden verunmöglicht. Und das kann nicht im Interesse der Allgemeinheit sein. Deswegen sollten wir dagegen Maßnahmen ergreifen. Leuchtet dir das ein? Also Öffentlichkeit verlangt öffentliche nachvollziehbare Gründe.
Ja, das leuchtet mir schon ein. Aber was mir jetzt hier wieder entgegenkommt, und das haben wir in der letzten Folge auch schon besprochen, dass der Liberalismus oder das liberale Gesellschaftsmodell, so wie du das jetzt von Böckenförde auch zitiert hast, auf bestimmten anthropologischen Voraussetzungen beruht oder auf bestimmten Qualitäten des Menschen beruht. Und ohne diese Qualitäten funktioniert es nicht. Und das haben wir ja schon bei John Locke und bei John Stuart Mill noch mehr, haben wir das gesehen, und eben auch bei Adam Smith, dass da immer mitgedacht ist, dass der Einzelne den anderen als menschenwürdiges Gegenüber respektiert, anerkennt, dass der Einzelne auch für das Ganze denkt. Ich habe sogar in den Vorbereitungen, bin ich auf den Rechtsphilosophen Christoph Möllers gestoßen, der hat ein gefeiertes Buch Freiheitsgrade geschrieben, und er, das ist ja eigentlich dann schon für viele Wahrnehmungen schon fast kontraintuitiv, er sagt, der Liberalismus bedeutet immer auch ein Appell an die Fähigkeit der Selbstbeschränkung des Menschen. Und er sagt sogar, der Liberalismus ist ein Anti-Egoismus-Programm. Und da sehe ich jetzt wieder diese Einsicht mitschwingen, der Liberalismus funktioniert nur eine liberale Gesellschaft, in der die Freiheit des Einzelnen gefördert wird und staatlich sichergestellt wird, funktioniert nur, wenn der Einzelne in seiner Freiheit irgendwo auch das Anliegen mitträgt, anderen diese Freiheit auch zu gewähren und anderen Menschenwürde und Solidarität zuspricht und entgegenbringt.
Das ist super, dieser Begriff wie hast du gesagt?
Anti-Egoismus-Programm.
Anti-Egoismus-Programm, oder? Das ist wirklich ein ganz toller Begriff, um das mal durchzuspielen. Nehmen wir Adam Smith. Adam Smith sagt, naja, der Egoismus ist gar nicht das Problem, sondern durch die unsichtbare Hand wird das, was quasi egoistisch motiviert ist, zu einem Beitrag ans Gemeinwohl, die Entwicklung, den Fortschritt. John Rawls würde sagen, Egoismus ist gar nicht das Problem. Es ist nur derjenige Egoismus ein Problem, der schon um seine Vorteile und Möglichkeiten oder Nachteile und Gefährdungen weiß. Weil der quasi rein positionell handelt. Aber Egoismus an und für sich wäre dann eigentlich gut, wenn ich durch diesen Egoismus jede der möglichen Perspektiven bewohne und mich dann frage, wie ordne ich das so zusammen, dass egal welches Los mich trifft, ich ein gutes Leben haben kann.
Ja, aber eben.
Und noch ganz kurz, Böckenförde wiederum würde sagen, nein, So funktioniert das nicht. Das Anti-Egoismus-Programm quasi, was da reinkommen muss, das ist etwas, was dem liberalen Rechtsstaat, der Rechtsordnung schon vorausliegt, nämlich als Kultur. Und ohne von dieser Kultur, die in Religion gebunden, konserviert, gelebt und tradiert wird, haben wir gar nicht die Bestände, die das Zusammenleben überhaupt möglich machen unter liberalen Bedingungen.
Ja. Ja,
also es wären jetzt so die drei Grundtypen.
Und
oder?
Mit diesem letzten Modell würde ich einig gehen, auch wenn ich denke, man müsste über den Begriff des Egoismus dann nochmal nachdenken bei Adam Smith und bei anderen. Man kann sagen, Egoismus im Sinne des Eigeninteressens. Das ist legitim. Und das würde ich auch sagen, wir können uns ja nicht ernsthaft aus unseren Eigeninteressen völlig herausreflektieren und quasi sagen, es geht jetzt überhaupt nicht mehr um mich. Wir stecken in unserer Haut drin und alles, was wir tun und denken, ist irgendwo auch mit Eigeninteressen behaftet. Das wäre auch eine ganz unlebbare Weltanschauung, wenn man für eine funktionierende Gesellschaftsordnung diese Eigeninteressen völlig hinter sich lassen möchte. Aber bei Adam Smith ist ja schon dieses Anliegen oder dieser quasi Egoismus im Sinne des Eigeninteressens ist schon moderiert durch die Voraussetzung, dass man den anderen als menschenwürdiges Gegenüber achtet. Und sonst, das haben wir ja in der Kapitalismusfolge in einer auch besprochen, du kannst ja die ganzen Verhältnisse, die heute global herrschen, wo irgendwie in Afrika 7-Jährige in Kobaltminen sich vergiften, um die seltenen Erden für unsere iPhones zu schürfen, oder in Bangladesch irgendwie 13-jährige Mädchen 80, 90 Stunden die Woche arbeiten, um unsere T-Shirts für 3 Euro herzustellen. Das geht ja außer Rand und Band, wenn man einfach in einem menschenverachtenden Sinne dem Egoismus seinen freien Lauf lässt und das Gefühl hat, der Markt regelt das. Der Markt regelt das eben nicht, und das wäre auch nicht, was Adam Smith gemeint hat, weil er diese, das ist jetzt natürlich ein Anachronismus, wenn man ihn jetzt in unsere heutigen globalen Wirtschaftsverhältnisse reindenkt. Aber wenn ich das jetzt nehme, diesen Impuls der Menschenwürde und der Achtung des anderen, dann schreit das natürlich zum Himmel, was wir heute an ausbeuterischen Verhältnissen im Namen einer freien Marktwirtschaft auch antreffen. Und das, ich will nur sagen, diese Grundierung des Liberalismus in einem Gedanken der Menschenwürde und der Achtung voreinander, die ist ganz entscheidend. Und die Frage ist jetzt, für mich ist die Frage vielleicht eine doppelte, ist das realistisch, das vorauszusetzen bei Menschen? Und inwiefern kann man das auch an das christliche Erbe anschließen? Inwiefern leben diese ganzen Theoretiker des Liberalismus noch irgendwie von einem Menschenbild, das ganz stark gesättigt ist, irgendwie von christlichen Voraussetzungen?
Ja, das ist interessant. Damit lieferst du jetzt eigentlich das Stichwort, das den nächsten Denker ins Spiel bringt. Jürgen Habermas, der sich ja stark mit John Rawls auch auseinandergesetzt hat, hatte lange Zeit große Sympathien für dieses Modell. Weil das,
also für John Rawls.
Ja, für John Rawls, oder? Weil das Ganze super passt zu einem Weltbild, in dem man sagen kann, na ja, die ganze Gesellschaft befindet sich eigentlich in einem Emanzipationsprozess. Das geht nicht alles aufs Mal, aber es beginnt damit, dass wir sagen, na ja, es gibt sowas wie individuelle Freiheitsrechte. Mhm. Es gibt einen starken Würdegedanken. Es gibt die Idee, dass jemand sein eigenes Glück verfolgen darf. So weit, bis er das Glück eines anderen gefährdet, etc. Und diese Emanzipationsbewegung bringt uns eigentlich dazu, rationaler zu werden, also im Sinne von transparenter, indem wir Motive mit Gründen in einer Öffentlichkeit vertreten müssen und dabei gemeinsam darüber entscheiden müssen, in demokratischen Verfahren, was wir tun wollen und was wir lassen sollen. Mhm. Und das hat ihm sehr eingeleuchtet, das hat er weitgehend übernommen. Dann kommt diese Friedenspreisrede direkt nach dem Anschlag auf das World Trade Center, auf 9/11, wo Habermas in einem entscheidenden Punkt eine Kehrtwende vollzieht, die seitdem charakteristisch war und die ich ganz spannend finde, wo er näher zu Böckenförde rückt. Und zwar sagt er, naja, es gibt doch aber religiöse Intuitionen, auf die wir angewiesen sind, weil wir sie noch gar nicht in säkulare, liberale Sprachspiele übersetzen konnten. Und er sagt dann zum Beispiel, die Gottebenbildlichkeit, die Geschöpflichkeit, ist etwas, was wir noch nicht geschafft haben, so zu übersetzen, dass sie restlos aufgegangen ist in einen Sinnbestand, den wir heute brauchen. Der ganze Liberalismus, haben wir jetzt gesehen, lebt im Kern von einem Würdegedanken des Menschen. Wie willst du diesen Würdegedanken plausibilisieren? Also in der Menschenrechtserklärung ist er rein naturrechtlich vorausgesetzt. Das heißt, wir erkennen es für eindeutig und wahr, dass es so ist. Mhm. Das ist einfach das Axiom. Also das ist die Grundannahme, die selbst nicht nochmal hinterfragt werden kann. Das ist die absolute Basic-Voraussetzung. Okay, aber die selbst hat ja durchaus religiösen Charakter, wenn man so will. Die ist dogmatisch. Weil es gibt nichts Empirisches, was darauf schließen lässt, dass es eine unbedingte Würde des Menschen gibt. Mhm. Sie wird täglich verletzt und Menschen verletzen sie selbst.
Ja.
Also deswegen ist es nicht etwas, was wir in der Welt ablesen können.
Genau. Würden Außerirdische hier landen oder uns von einem Fernrohr beobachten und schauen, wie wir miteinander umgehen, dann würden sie nicht die Schlussfolgerung ziehen, es gibt unantastbare Menschenrechte, die universal geachtet werden.
Oder, und es ist ja durchaus so, dass gerade die großen Aufklärer, auch jene, die an der Declaration der Menschenrechte mitgearbeitet haben, damit nicht alle Menschen und nicht alle Menschen gleichermaßen gemeint haben, oder?
Ja, ja.
Es waren ja sehr bürgerlich geprägte Rechte.
Ja, und das nur um das kurz zu sagen, das gilt natürlich auch für die großen Vordenker des Liberalismus. Also John Locke hat natürlich sich eingesetzt für gleiche Chancen und Gleichberechtigung, aber jetzt nicht zum Beispiel für Mann und Frau oder für die Ungebildeten. Ja. Da war klar, ja, die Gebildeten, man muss zuerst zur gebildeten Klasse gehören, um von seiner Vernunft anständig Gebrauch zu machen. Und bevor die Leute gebildet sind, sind sie eben nicht mit gleichen Freiheiten auszustatten. Genau. Und sogar bei John Stuart Mill, der ja für Frauenrechte
Gesellschaft.
Der hat zwar sich stark gemacht für Frauenrechte, aber für ihn war auch klar, es müssen zivilisierte Menschen sein. Und in Indien und andernorts, wo quasi die Wilden leben, da hat man auch auf Zwang nicht verzichtet, weil man gesagt hat, das sind ja noch keine zivilisierten Menschen, die von ihrer Vernunft so Gebrauch machen können.
Also ganz konkret sogar, sie sind halt nicht mündig in diesem kantschen Sinn.
Mhm.
Oder? Und das, was jetzt Habermas hier anbietet, finde ich wirklich, also es ist nicht genial oder so, sondern ich finde es wahnsinnig pragmatisch, sein Angebot. Also einerseits kommt er den Religionen, den religiösen Ideologien, den Kirchen, den Gemeinschaften ein Stück weit entgegen und sagt, nein, ihr habt da ganz viel Wertvolles konserviert in Begriffen wie Ebenbildlichkeit, Geschöpflichkeit, Schöpfung, Nächstenliebe etc. Das sind wichtige Bestände, auf die wir als Gesellschaft nicht verzichten können.
Mhm.
Deswegen, ihr dürft das auch so äußern, wie euch quasi der religiöse Schnabel gewachsen
ist. Ja.
Ja? Und ihr müsst es auch gar nicht irgendwie selbst schon verstehen, wie das jetzt zu einem öffentlichen Argument werden kann. Sagt es einfach, wir brauchen das. Und wir als Gesellschaft stehen als religiöse und nicht religiöse Bürger gemeinsam vor der Aufgabe, diese Bestände, Intuitionen etc. so zu übersetzen, dass sie politisch werden können und ihren politischen Wert einbringen können, dort, wo sie uns helfen.
Ja.
Auf der anderen Seite müssen aber die Religionsgemeinschaften quasi der liberalen Ordnung entgegenkommen, nämlich indem sie akzeptieren, dass die liberale Ordnung ihnen übergeordnet ist.
Mhm.
Also du kannst zwar dann als religiöser Bürger immer noch, heikles Beispiel, aber du kannst immer noch Gegner von Abtreibung sein, aus deinen persönlichen religiösen, moralischen Überzeugungen heraus.
Ja.
Aber du darfst nicht quasi jetzt politisch oder guerillamäßig verhindern wollen, dass der liberale Rechtsstaat diese Möglichkeit gewährt, wenn er in seinem demokratischen Verfahren zu diesem Ergebnis kommt.
Ja, genau.
Also, es bedeutet, letztendlich muss der religiöse Bürger akzeptieren, es gibt demokratische Verfahren, die tragender und wesentlicher sind für die Orientierung der Gesellschaft als meine religiösen Überlieferungen, Intuitionen, Offenbarungen.
Ja, genau. Also zumindest eben wichtig ist das Stichwort der Gesellschaft. Also es kann nicht sein, dass religiöse Gemeinschaften ihre Wertsetzungen und ihre Überzeugungen quasi zur Grundlage staatlicher Gesetzgebung machen wollen oder das einfordern. Da muss man sagen, nein, es gibt eine gewisse Binnenrationalität und es gibt eine gewisse, eben auch geschützt von der Religionsfreiheit. Da gibt's natürlich zahllose Spannungen logischerweise, aber es gibt Religionsgemeinschaften, die für sich bestimmte Werte und Ordnungen hochhalten und sich auch verpflichtet fühlen zu bestimmten Dingen, Wertsetzungen oder ethischen Weichenstellungen und so weiter. Aber es kann nicht sein, dass diese spezifisch religiösen Weichenstellungen dann für den ganzen Staat und seine Gesellschaftsteilnehmer verpflichtend gemacht.
Genau. Und Habermas formuliert das ganz konkret aus. Er sagt, es gibt drei Aufgaben, die Religionsgemeinschaften zu bewältigen haben, Kirchen zu bewältigen haben. Erste Voraussetzung wäre, sie müssen eben akzeptieren, dass der liberale Rechtsstaat ihnen auf der Ebene der politischen Macht, der Durchsetzung, der Organisation von Gesellschaft übergeordnet ist. Zweiter Punkt ist, sie müssen ein positives Verhältnis zum Religionspluralismus finden. Mhm. Sie müssen akzeptieren, dass der liberale Rechtsstaat allen Religionen gleiche Rechte gewährt. Und das Dritte ist dann noch, sie müssen akzeptieren, dass sich Gesellschaft eben an wissenschaftlichen Befunden orientiert, also sich von Wissenschaften orientieren lässt. Da grenzt er dann aber ganz stark das ab, was wir auch schon besprochen haben, nämlich diese scientistische Wendung, die quasi jetzt sagt, na ja, aus der Evolutionsbiologie erklären wir die ganze Ethik und Gesellschaftsordnung. Ja. Also da ist er genauso dagegen. Aber damit sind wir doch jetzt eigentlich bei der Frage gelandet, die du aufgeworfen hast das letzte Mal. Nämlich, wie können christliche Gemeinschaften, Kirchen oder überhaupt religiöse Systeme dazu eigentlich in Verhältnis treten? Also nehmen wir mal Ausgangslage Habermas wäre, ihr müsst es irgendwie schaffen, dass ihr aus eigenen Gründen in eurer religiösen Binnenrationalität anerkennt, dass der liberale Rechtsstaat euch übergeordnet ist, dass es gut ist, dass er auch anderen Religionen die gleichen Rechte gewährt und dass er sich in Orientierungsfragen nach wissenschaftlichen Standards organisiert. Mhm. Und, jetzt könnte man beifügen, nicht nach euren Privatwahrheiten und Offenbarungswahrheiten, die ihr mittragt. Findest du es eine befriedigende Antwort?
Also Ich kann das absolut unterschreiben, aber ich würde auch sagen, ich muss mich dazu nicht verbiegen. Und deshalb glaube ich, dass es ist vielleicht sogar noch zu wenig gesagt, wenn ich sagen würde, der christliche Glaube ist anschlussfähig an diese demokratisch-liberalen Werte. Das glaube ich auch. Also, dass es mir als Christ, für mich ist es ganz sicher kein Schicksal, dass ich in eine liberale Demokratie hineingeboren worden bin, sondern ein großer Segen und auch etwas, was sich mit meinem Glauben deckt. Aber ich glaube, es gibt eine innere Verbindung, auch wenn ich das jetzt nicht, ich würde das sicher nicht so verklären wollen im Sinne von, ja, der Freiheitsgedanke und alles, was gut ist an unserer Gesellschaft, kommt eigentlich aus dem Christentum, weil da ist Gleichberechtigung und Freiheit immer schon hochgehalten worden. Das wäre ja jetzt wirklich eine absurde Behauptung, aber es gibt, ich glaube, es ist ambivalent, aber man kann sicher, ich würde sicher auch nicht sagen, dass der liberale Rechtsstaat Rechtsstaat oder dieser Gedanke der individuellen Freiheit einfach nur gegen eine christliche Kultur aufgerichtet wurde, sondern da gab es ganz viele Anschlussmöglichkeiten. Man könnte das jetzt auch zum Beispiel mit der Geschichte der Sklaverei durchspielen, dass es eben ambivalent, es gab auch religiöse Kreise, die zu den letzten Befürwortern der Sklaverei noch gehört haben und sogar ihre Bibelstellen zitiert haben, aber es lässt sich, glaube ich, auch schlecht bestreiten, dass die Überwindung der Sklaverei in der Geschichte der USA ganz stark auch aus christlichen Impulsen herauskam und aus der Überzeugung, dass doch Menschen, wenn wir alle Gottes Ebenbilder sind, nicht einfach im Besitz eines anderen stehen können. Und ähnlich würde ich das bei der Freiheit auch sagen. Es gibt angelegt in den biblischen Geschichten, in diesem Narrativ der Befreiung des Volkes Israel, in diesem Narrativ der Geistausgießung auf alle, auf Kinder, Frauen, Männer, Sklaven, Freie, da gibt es Impulse, die im Christentum angelegt sind, die eigentlich auf eine solche liberale Entwicklung hinweisen.
Ja, ich bin da ziemlich bei dir. Ich würde noch, ja, ich hätte noch eine Zusatzthese. Mhm. Ich würde sagen, diese Lesart ist sehr, sehr protestantisch.
Ja.
Und ich glaube, dass das, was wir hier jetzt als Vorschlag von Habermas diskutieren, was wir da vor uns haben, ist eigentlich ein total protestantisch gefärbtes Bild vom Zusammenspiel von Kirche und Staat, von Kirche im Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften in einem liberalen Staat und auch von Glaube und Wissen natürlich letztendlich.
Ah, ja. Ja, das ist interessant.
Also ich denke, das fällt da schon stark zusammen. Ich will nur an ein paar Beispiele erinnern, wo ich wirklich sagen würde, ja, da haben wir doch aber eigentlich im Protestantismus schon ganz stark diese Ausgangslage vorgedacht. Wir haben als Ausgangslage im Hochmittelalter, im Spätmittelalter immer noch diese Idee der zwei Schwerter. Also es gibt das Reich dieser Welt, das von den Königen und Kaisern regiert wird. Es gibt das Reich des Himmels, das Gottesreich, das uns verheißen ist. Da wird der Kirchenschatz verwaltet durch den Klerus, ja, durch den Papst, ganz zentral in Rom. Und das wird doch jetzt aufgebrochen durch eine neue Idee, die erstens auf einen Individualismus setzt. Jeder steht direkt selbst vor Gott, versammelt sich natürlich dazu in der Gemeinde, wählt da aber jemanden, der den Auftrag, den Beruf bekommt, hier als Pfarrer quasi zu dienen, das Evangelium zu verkünden etc. Aber dieses Evangelium kann sich jedem nur selbst, persönlich, individuell erschließen, oder? Es gibt keine Glaubenskongregation, die das für dich löst. Es ist dein persönlicher Bildungsweg, den du gehen musst. Und es ist doch ganz, ganz ähnlich wie das, was wir nachher später sehen in der Idee der Mündigkeit, der Befähigung, überhaupt ein demokratisches Subjekt zu sein, das ja vorausgesetzt sein muss, damit eine demokratische Kultur funktionieren kann.
Ja.
Ausdruck findet das dann in solchen Ideen wie der Zwei-Reiche-Lehre zum Beispiel oder dann später auch bei Barth in der Königsherrschaft Christi, wo es immer darum geht, dass die Welt nicht etwas Eigengesetzliches ist, sondern es gibt kein Himmelreich, ohne dass es nicht auch ein irdisches Reich Gottes gibt. Also dieser Zusammenhang besteht, aber eben nicht so, dass wir einen Gottesstaat aufrichten, sondern so, dass wir eine Gesellschaft leben, die dem Himmelreich möglichst nahe kommt. Und das muss eine Gesellschaft sein in Freiheit, ohne Zwang, die jeder nur persönlich ergreifen wollen kann.
Oder? Ja, und das ist eine wichtige Verbindungslinie, die du jetzt gezogen hast, auch von dieser reformatorischen Priesterschaft aller Gläubigen, die ja auch ganz stark mit einem neuen Schriftzugang zu tun hat, dass man sagt, nicht der Papst legt verbindlich fest, was die Bibel sagt und was der Glaube ist, sondern das ist ja quasi so die Gründungserzählung der Reformation, Luther und die anderen Reformatoren berufen sich auf die Schrift und sagen, ihr könnt mir nur widersprechen, wenn ihr mich an meine Position anhand der Schrift widerlegt. Das heißt, die Autorität ist nicht der Klerus, sondern die Autorität ist die Schrift, und die ist natürlich noch nicht von Anfang an, aber die ist immer mehr dann allen zugänglich. Also dann wurden Bibeln verteilt und jeder konnte seine eigene Bibel lesen, und das ist natürlich auch eine Art Demokratisierungsimpuls, der da gestiftet wird. Jeder hat die Möglichkeit und die Pflicht, im Studium der Bibel selbst quasi seinen Glauben zu finden und seine Position zu vertreten.
Oder und da sind wir doch an einem mega spannenden Punkt. An die Stelle einer personalen Amtsautorität, also Papst konkret, ja, Glaubenskongregation, tritt ein Verfahren, nämlich das Verfahren der Schriftauslegung. Mhm. Also ich muss transparent machen können, warum ich in der Bibel dieses und jenes so verstehe, und muss das einer öffentlichen Diskussion aussetzen. Ja. Das waren Disputationen. Ja. Und das tritt an diese Stelle. Und das war natürlich auf direktem Weg auch zu einer historischen Sicht auf Bibel und Bibeltexte, wo man sagt, na ja, aber wir müssen den Kontext sehen, wir brauchen das große ganze Bild. In welche Situation hat das hineingesprochen? Wo ist das entstanden? Wie ist das entstanden? Also letztendlich auch die liberale Theologie ist eigentlich in der direkten Flucht dieser liberalen Theorie, der wir insgesamt gefolgt sind. Und ich würde sogar umkehren und sagen, ohne diesen liberalen Zugang hätte man nie dieses Powerplay zwischen Protestantismus und Liberalismus spielen können. Ja, weil das, was ja darin auffällt, ist, dass Dinge, die wir für wahr halten, eine historische Genese haben. Die sind historisch gewachsen. Mhm. Die sind dazu geworden. Ist nicht vom Himmel gefallen, das Buch und die Interpretation und seine Wirkungsgeschichte, sondern es hat sich kulturell zu etwas entwickelt. Und das heißt, es ist nicht notwendig, es ist kontingent. Es hätte auch anders kommen können. Mhm. Es hätte auch sein können, dass wir der Idee einer anderen christlichen Sekte gefolgt sind als Augustinus oder so. Also es wäre alles möglich gewesen. Und wenn man das sieht, dann wird man im Glauben selbst, also in der Religion selbst und ihrer Reflexion auf sich selbst, ja dessen ansichtig, dass wir Gott größer denken müssen als das, was wir kulturell aus ihr gebastelt haben.
Ja.
Also wenn ich verstehe, dass die Kanonisierung nicht einfach von Gott selbst gemacht worden ist, dass Bibeltexte kein Diktat Gottes sind, sondern menschliche Erfahrungen, die sich darin niederschreiben, und dass die Kirchengeschichte und auch die Außerkirchengeschichte ein Prozess ist, in dem man sich immer wieder mit diesen Deutungen und Geschichten auseinandergesetzt hat, dann kann ich doch die Schranke gar nicht mehr hochfahren und sagen, christlich, nicht christlich. Ich kann sie auch nicht mehr hochfahren mit, das ist gottgefällig, nicht gottgefällig, sondern ich muss argumentieren, ich muss erklären, warum ich diese Idee aus dem Islam gut oder nicht so hilfreich finde. Mhm. Und ich kann nicht mehr sagen, es ist keine christliche Idee, also ist sie falsch. Sondern im Gegenteil, ich finde ganz viel Christliches plötzlich an ganz anderen Orten, als man es vom Label her erwarten würde.
Naja, also kann da völlig mitgehen, und ich glaube, hier sind wirklich entscheidende Verbindungslinien auch hin zu dem, was dann im Liberalismus auch die öffentliche Vernunft ist, diese Aushandlungsprozesse und so weiter. Was mir jetzt, wo mir dann nicht so ganz wohl ist, oder wo ich denke, da war irgendwie das kritische Bewusstsein auf weiten Strecken noch nicht so vorhanden, natürlich, also, und das könnte man vielleicht, oder nein, das würde ich ganz sicher auch bei diesen Vertretern, frühen Vertretern des Liberalismus sagen, es ist natürlich nicht wahnsinnig machtsensibel und machtkritisch gedacht, wenn man das Gefühl hat, es gibt weder bei der Schriftauslesung, wo man das Gefühl hat, die Bibel ist die Autorität und wir lesen jetzt die Bibel und versuchen quasi unter Berufung auf die Schrift die Wahrheit zu eruieren, da sind ja dann wieder die Eigeninteressen, spielen doch da unwillkürlich auch wieder mit rein. Und da ist ja, da hat uns ja auch wirklich die feministische Theologie und auch die postkoloniale Theologie und die ganzen Diskurse, die jetzt auch stark werden, auch dafür sensibilisiert, dass das natürlich auch immer das Machtverhältnisse da immer mit reinspielen. Und das kann man natürlich bei liberalen demokratischen Prozessen genauso sagen. Natürlich irgendwie versucht man seine Haltung zu begründen und Argumente zu finden und so. Aber das ist ja alles auch durchzogen von Machtinteressen, auch durchzogen von Ungleichgewichten, von ungleichen Einflüssen, die man hat. Da gibt's dann, das kannst du jetzt durchspielen. Da gibt's an der Uni dann Professorale vor Hoheit, die ihre Meinung auch qua Einfluss und manchmal qua Rhetorik und Polemik oder was auch immer an den Mann und an die Frau bringen. Da gibt es in der Kirche natürlich nicht nur ein schiedlich friedliches Miteinander, wo jeder ungeachtet seines Standes seine Bibellektüre und seine Einsichten einbringen kann, sondern da gibt es dann auch ganz handfeste Eigeninteressen, die sich dann durchsetzen und politisch, gesellschaftlich selbstverständlich auch. Also deshalb.
Ja, und trotzdem, Manu, sind wir, also ich verstehe die Kritik, ich finde sie gut. Ich habe ein großes Aber. Es ist letztendlich dann eben doch die liberale Theologie, die dazu geführt hat, diese eigenen Schwächen der liberalen Strömung innerhalb der Theologie und der Kirche auch zu bearbeiten. Also ich sehe keinen Gegensatz zwischen einer liberalen Theologie und einer feministischen Theologie. Sondern ich glaube, dass die eigentlich in einem Big Picture in dieselbe gedankliche Richtung gehören. Weil es darum geht, dass ich verstehe, dass ich Texte als Texte historisch kontextualisiert mit Fragen, wie wird Macht verteilt, wie wird Macht zementiert, wer hat welches Interesse, in einem emanzipatorischen Sinn behandelt werden. Und ich würde sofort zugestehen, dass wir im 19. Jahrhundert da nicht an dem Punkt sind, an dem man sein könnte von den Voraussetzungen her, aber ich würde sagen, es hat eine Wirkungsgeschichte, in der die feministische Theologie oder die Befreiungstheologie später dann auch oder in der Gegenwart die ganze Queer-Bewegung etc. nicht Gegensätze sind gegen diese liberale Theologie, sondern letztendlich eigentlich Ergebnisse und von ihr leben und von ihr zehren.
Ja, also würde ich auch sagen, dass es hier auf jeden Fall Kontinuitäten gibt, selbst da, wo sich Befreiungstheologie und feministische Theologie und andere neuere Diskurse sich dann entschieden abgrenzen oder in Opposition treten zu einem von mir aus sehr etablierten, weißen, männlichen, liberalen Gestus und so. Dass ich glaube auch, dass letztlich die Impulse, die kommen aus diesem liberalen Denken heraus. Es war mir einfach wichtig zu sagen, ich habe immer ein gewisses Unbehagen, wenn man allzu zuversichtlich ist, dass mit so öffentlichen, vernünftigen Aushandlungsprozessen politisch und auch theologisch mit so schriftbezogenem Diskutieren und so, dass da sich dann einfach die Wahrheit oder das Beste daraus ergibt, weil, also eine große Ernüchterung, da machen wir jetzt ein zu großes Fass auf mit wahrscheinlich, aber eine große Ernüchterung war ja auch Corona, auch für einen Liberalismus. Viele haben quasi anhand der Corona-Erfahrungen, auch Klaus Schwab vom WEF hat gesagt, ja, der klassische Liberalismus oder der Neoliberalismus, hat er gesagt, ist quasi an sein Ende gekommen mit dem Corona-Erfahrungen, weil man da gemerkt hat, dass es war natürlich auch politisch konnotiert, weil man gemerkt hat, wie wichtig eben staatliche Maßnahmen und Eingriffe dann auch sind, um die Bevölkerung vor den Bedrohungen eines solchen Virus zu schützen und so und Solidaritäten zu schaffen.
Aber das halte ich eben genau für die unplausibelste aller Deutungen von Corona in Bezug auf den Liberalismus. Sorry, weil da würde ich sagen, naja, dass der Staat Bürgerrechte begrenzen kann zum Schutz der Bürger und des Gemeinwohls. Das ist nicht eine antiliberale Idee, sondern das kommt ganz genau aus dem Liberalismus selbst. Das ist eine Kernaufgabe, die dem Staat noch bleibt. Aber das, was doch so erstaunlich und erfreulich ist bei der ganzen Sache, ist doch, dass genau die, die geheult haben und gesagt haben, wir werden nicht gehört. Wir sehen das ganz anders als die Politik. Der Bundesrat oder die deutsche Regierung, Merkel etc., die verarschen uns und niemand hört uns zu. Die müssen doch zugeben, dass genau das nicht stimmt. Sie waren doch mega laut. Sie hatten doch die Möglichkeit, nicht nur in Blogs zum Beispiel, oder was eine Publizität ist, die garantiert ohne Liberalismus und diese Idee absolut nicht zu erklären wäre. Nein, die kamen auch in Fernsehshows vor. Die wurden interviewt. Medien haben über sie berichtet. Und zwar unverhältnismäßig groß. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie groß ist denn dieser Teil der MaßnahmenskeptikerInnen wirklich? Dann ist er viel, viel kleiner, als es schien in der Zeit der Corona-Pandemie selbst. Und das, was doch jetzt auch für den liberalen Weg spricht, ist, dass wir jetzt Diskussionen darüber führen können, ohne dass Köpfe rollen müssen. Was davon haben wir gut gemacht? Was würden wir ein nächstes Mal anders machen? Es gibt keine seltsamen Geheimdokumente, die irgendwo rumliegen. Alles kann an der Öffentlichkeit, durch die Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
Ja.
Was für mich eher die Gefahr war übrigens jetzt bei dieser ganzen Sache, wäre die dritte Herausforderung von Habermas, nämlich das Orientierungswissen aus den Wissenschaften zu beziehen. Da sind wir teilweise, glaube ich, wirklich in ein schon fast fundamentalistisches Wissenschaftsverständnis gekippt. Also plötzlich war es so, als wären die medizinischen Experten die einzigen, die man noch dazu hören möchte und befragen möchte, was man jetzt tun soll. Man hat viel zu wenig auf Ökonominnen und Ökonomen, auf Sozialpsychologinnen etc. gehört und viel zu stark auf die Frage, ja, wie breitet sich jetzt dieses Virus aus, was sollen wir tun? Es wäre quasi so, wie wenn man das Tabakgesetz von den Lungenfachärzten hätte schreiben lassen, oder teilweise. Und gleichzeitig war es aber dann so, dass sich in einer direkten Demokratie wie der Schweiz auch dieser sehr starke, sehr laute Wissenschaftsbetrieb nicht einfach verselbstständigen und durchsetzen konnte. Also ich gehe aus der Corona-Pandemie raus, eher mit einem gestärkten Bewusstsein, wie wichtig und wie heilsam und wie gut Liberalismus ist.
Ja, also ich wollte auch ganz sicher zum Schluss nicht den Liberalismus grundsätzlich problematisieren, aber für mich war es einerseits bleibend irritierend zu Zeiten von Corona, wie wenig fruchtbar dieser Diskurs, dieser öffentliche Diskurs oft war, wie wenig verbindlich diese Kraft des besseren Arguments dann wirklich war, wie sich eigene Bubbles gebildet haben mit ganz eigenen Erzählungen und Rationalitäten, die völlig unvereinbar waren miteinander, wie viel Polemik da auch aufgepoppt ist. Und ich würde natürlich sagen, ich würde Klaus Schwab darin zustimmen, ein ungebremster Neoliberalismus im Sinn eines radikal wirtschaftlichen Neoliberalismus, der hätte ganz sicher sehr viel Unheil angestiftet in Corona-Zeiten, wenn er nicht auch staatlich, wenn man den nicht eingebettet hätte. Also nur die Tatsache, dass zum Beispiel Masken vom Tag der Maskenpflicht an ein 50-faches gekostet haben, einfach weil der Markt spielt und dass natürlich mit Impfungen so schon natürlich Milliarden umgesetzt wurden, aber hätte der Staat das nicht zur Verfügung gestellt, hätte der Staat quasi nicht zum Schutz seiner Bürger und im Anliegen der Gleichheit und der Gleichheit der Bürger sich dafür eingesetzt, dass Menschen diese Impfung kriegen, dann hätte ein freispielender Markt, hätte quasi, dann wären die Preise der Impfungen durch die Decke gegangen und dann hätte es eine Zweiklassengesellschaft geben, wie man sie sich nie wünschen würde, weißt du?
Ja.
das.
Okay, oder? Und das eine Thema ist jetzt quasi die Frage nach dem neoliberalen Wirtschaftsverständnis, ja, das eine Gesellschaftsordnung tragen soll. Und da gebe ich dir und natürlich auch Schwab völlig recht. Das hätte sich nicht bewährt. Und wir haben ja den Vergleich ziemlich genau gehabt. Wir hatten hier in der Schweiz sofort die Möglichkeit, auf Kurzarbeit umzusteigen. Wir konnten sehr, sehr viele Arbeitsplätze und Firmen, Unternehmen retten damit auch.
Ja, es wurden Gewerbe unterstützt.
In den USA ist da ein ganz anderer Trümmerhaufen angerichtet worden. Ja. Da hatten wir wirklich einen sehr, sehr einschneidenden, großen volkswirtschaftlichen Einbruch auch. Und da denke ich, ist das aber kein Argument gegen den Liberalismus, sondern es zeigt einfach, wie wichtig ein sozialliberales Wirtschaftssystem ist. Das andere, was du ansprichst, und da würde ich halt wirklich den Liberalismus ganz stark machen, ist diese Idee zu sagen, naja, schaut mal, die Leute sind gar nicht so vernünftig. Es ist dann Attila Hildmann mit ganz vielen Followern.
Ja.
Und da würde ich sagen, naja, das stimmt, aber der Liberalismus hat sich genau darin als System erwiesen, dass nicht mit Autorität, nicht mit staatlicher Sanktion, Verfolgung, Gefängnis etc. auf Querdenker, sage ich jetzt, reagieren muss, sondern dass mittels einer medialen, demokratischen Öffentlichkeit einen sehr guten, pragmatischen Weg gefunden hat in dieser Krise.
Ja. Ich habe halt vor kurzem ein eingehendes Gespräch geführt mit einer ehemaligen Freundin und guten Bekannten, die sich bis heute, die da während der Corona-Zeit komplett in dieses Milieu abgerutscht ist, sage ich jetzt mal, der Querdenker, und die bis heute mit einem Gefühl der Verfolgung und des Unrechts lebt, das ihr da angetan wurde und so. Und da bin ich sehr verstört aus dem Gespräch herausgegangen und habe dann schon gedacht, da haben wir irgendwie einen Teil der Bevölkerung in einer Art und Weise abgehängt, die uns vielleicht mal noch in den Arsch beißen wird. Also
ich hoffe nicht, dass es so ist. Nur wenn es so wäre, dann wäre es aus meiner Perspektive nicht, weil wir zu liberal waren, sondern weil wir gesehen haben, wie dünn dann letztendlich das Eis ist, auf dem wir in unserer liberalen Gesellschaft stehen, weil wir bereit sind, liberale Grundwerte aufzugeben, wenn es brenzlig wird. Also ich kann mich wirklich noch an diese unsägliche Debatte über Impfzwang erinnern, wo ich wirklich dachte, was nützt es uns, wenn wir alle geimpft sind und überleben, aber als Gesellschaft aus diesem Prozess rausgehen, die sich selbst nicht mehr als liberale Gesellschaft verstehen kann.
Ja.
Also für mich war es schockierend zu sehen, dass wir dem Leben und dem Überleben, das haben natürlich viele auch nicht gemacht, das muss man auch sagen, gerade auch in der Schweiz nicht, aber in der deutschen Politik hat mich das schockiert, dass man dem Leben und Überleben bereit war, einen höheren Wert, und jetzt haben wir dieses Problem mit dem Wertbegriff zuzuordnen als der liberalen Ordnung und dem liberalen Gedanken. Also es war für mich wirklich der Lackmustest. Also wenn ein Impfzwang eingeführt worden wäre, dann hätte ich sehr klar gewusst, auf welcher Seite ich stehe. Und zwar als einer, der sich mit Überzeugung und mit Begeisterung hat impfen lassen.
Ja, Tito. Aber da haben wir eigentlich ähnliche Intuitionen. Aber das sind natürlich die Grenzfälle, dass schon im Gedanken des klassischen Liberalismus eigentlich nur im äußersten Notfall und Grenzfall der Staat Freiheitsrechte einschränken darf zum Schutz der Gesamtheit, und wenn immer möglich, dann soll die Gesellschaft als freiheitliche Gesellschaft sich ihre Einschränkungen und Gesetze selbst auferlegen im Zuge eines demokratischen Prozesses, oder?
Ja, und es gibt aber eben Dinge, über die nicht abgestimmt werden darf. Das finde ich halt auch wichtig. Also wir können nicht eine Volksabstimmung machen, ob wir einen Impfzwang einführen. Oder weil wir dann ein demokratisches Verfahren für etwas nutzen, was die Demokratie im Sinne einer demokratischen Öffentlichkeit, einer liberalen Ordnung selbst dermaßen schädigt, dass das Verfahren nicht mehr zu der Frage passt, die wir stellen. Also genauso würde ich auch immer sagen, wir können keine Abstimmung darüber führen, ob wir die Todesstrafe wieder einführen wollen.
Ja, also du meinst jetzt mit wir können, meinst du nicht, dass das nicht rechtens wäre, sondern dass es den Gedanken der liberalen Demokratie verraten würde? Weil, also,
genau, und deswegen wäre es nach meinem Verständnis auch nicht rechtens.
Ja, genau. Ja, okay. Ja, aber es, also Extremfall wäre natürlich, könnten wir uns einen eigenen Diktator wählen quasi.
Und da würde ich sagen, nein. Also gerade da muss eine Demokratie auch wehrhaft sein. Aber dafür gewährt sie, und ich will jetzt nicht deiner Freundin zu nahe treten, aber der liberale Rechtsstaat gewährt den Bürgerinnen und Bürgern auch das Recht auf den persönlichen Wahnsinn bis dahin, wo sie anderes Leben beschneiden und unmöglich machen.
Ja.
Deswegen fand ich jetzt wirklich diesen Kompromiss zu sagen, niemand muss geimpft werden, aber es gibt Orte, die wir nicht für die Grundversorgung für relevant halten, in denen du als nicht geimpfte Person unter den Voraussetzungen des Wissens, das wir damals hatten,
ja,
ohne Maske keinen Zutritt erhältst, fand ich eigentlich total vernünftig und pragmatisch.
Ja.
Also wir haben keine Ideologiekriege geführt, sondern wir haben unter der Maxime möglichst viel Freiheit für möglichst viel Menschen unter der Voraussetzung, dass wir vulnerable Personen schützen müssen, da eigentlich sehr, sehr gut gehandelt, würde ich sagen.
Einigermaßen pragmatisch, also, kann man sagen. Ja.
Also,
und im Nachhinein ist man immer schlauer, da kann man logisch dann wieder Bilanz ziehen.
Aber auch das kannst du nur in einem liberalen System. Bilanz ziehen und das offen diskutieren, oder? Ich glaube nicht, dass in China und Russland die Maßnahmen diskutiert werden.
Ja.
Das glaube ich nicht. Ja. Aber hier geht's. Es geht in Deutschland, es geht in Frankreich, es geht in Italien.
Wir sind am Ende dieser Folge, wieder in Überlänge, wieder zu einem Thema, bei dem wir anfangs befürchtet haben, dass es nicht genügend Stoff zur Diskussion bietet. We stand corrected und hoffen, ihr seid mitgegangen und könnt mit diesen Diskussionen auch etwas für euch anfangen, könnt euch auch einbringen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr nicht unserer Meinung sind oder wenn ihr unsere Gedanken noch weiterziehen möchtet. Wir freuen uns, von euch zu hören und sind nächste Woche wieder am Start.
Genau, als aufrechte Liberale und fröhliche Protestanten.
Tschüss, tschüss allerseits.
RevLab.